Herzlich willkommen im Content, Marte. Ich freue mich sehr. Du hast ja auch einen standesgemäßen Transport. Bitteschön. Und du bist Kunsttherapeutin, du bist Bestattungsassistentin, du machst Awareness im Club Mensch Meier in Berlin. Ich kenne dich schon sehr lange. Wenn ich das verraten darf, kenne ich dich auch als Demo-Clown. Genau, da bist du auch ab und zu sehen, aber nicht zu erkennen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Marte, herzlich willkommen. It's yours.
Anyone who doesn't understand German, you can get a headphone over there. Over there. Yeah. So. Or if you know someone who doesn't understand, then maybe you can inform them. Okay. Ja. Willkommen, liebe sterblichen GenossInnen. Ich bedanke mich erstmal bei der Schildercrew für diesen grandiosen Auftritt. Die machen ganz wichtige Arbeit. Sie malen echt 24/7 geführt gerade noch Schilder, um einfach den Menschen die richtigen Informationen zu geben. Also auch das, wenn das gerade nicht so gesehen wird, hier könnt ihr sie sehen. Und ja, das ist also ihr Transportmittel, aber war natürlich früher gedacht für Bestattungen. Und ich mache mir solche Auftritte oder solche Momente auch durchaus, und auch Hedonismus lebe ich gerne, weil mir bewusst ist, dass ich sterben werde. Und deshalb versuche ich, mir meine Geschenke zu geben in jedem Moment. Und ich hoffe, ich kann euch heute auch ein Geschenk geben, in dem Sinne, dass du vielleicht mehr dich traust, über das Thema Tod nachzudenken oder zu reden. Wenn es dir irgendwie, wenn du gerade merkst oder wenn du irgendwann merkst, es ist doch nicht deins, dann kannst du natürlich jederzeit gehen oder schau auch, dass du eine Bezugsperson findest. Aber an sich gestalte ich diese Workshops, das ist normalerweise eher Workshops, das ist jetzt schon sehr professionell für mich und ich bin auch aufgeregt. Genau, also ich mache die sehr leger, sagen wir mal so. Also ich bin ein fröhlicher Mensch und ich liebe das Leben. Und zum Leben gehört der Tod dazu. Ihr werdet alle sterben, ich werde sterben. Und daher spreche ich heute darüber. Genau. Genau. Hier vorne findet ihr auch zum Mitnehmen danach ein bisschen Infomaterial. Ich bin seit ein paar Jahren eben unterstützen bei dem Bestattungsinstitut Thanatos. Das ist in Berlin. Das ist eine alternative Art der Bestattung. Da sind Flyer, die sind auch so ganz schön, finde ich, eigentlich hergerichtet. Dann gibt es auf DIN A4 und auf Deutsch so ein paar Leitfragen, um das anzustoßen. Wie plane ich eine Bestattung? Welche Fragen kann ich da vielleicht mir und meiner Gemeinschaft stellen? Und obendrauf als Luftbeschwerer, also Briefdingsbeschwerer, findest du Organspendeausweise. Darüber geht es später auch. Die sind ganz handlich in Kartei, in Format von Kreditkarten oder Buskarten. Kann man auch nützliche Dinge mitmachen hier auf dem Festival, aber generell ist das generell ist das auch Organspendeausweis ist sehr sinnvoll und darüber spreche ich auch noch später im Laufe. Genau, und ich will das gerne interaktiv machen. Das heißt, ich bin zwar seit ein paar Jahren darin beschäftigt, nichtsdestotrotz hast du als Person auf dieser Welt auch deine Erfahrungen und auch deine Themen und gerne kannst du die mit einbringen, weil es soll eher auch einen Austausch finden, auch wenn ich jetzt hier auf der Bühne sitze, aber genau, du bist auch mit einbezogen. Und ich habe halt vorher, also Tod hat mich schon immer interessiert, als ein Tabuthema. Ich bin eben auch Therapeutin und ich frage mich immer, wann fangen Menschen an zu schweigen? Bei welchen Themen fängt dann das Schweigen, das große Schweigen an? Und auch selbst hier in der linken Szene oder ich sehe mich darin, ist das ein schweres Thema. Wir reden über ganz viele andere Konfliktthemen, aber Tod ist immer noch so ein Thema zum Ausklammern. Und ich habe dann als Kunsttherapeutin auf einer Palliativstation gearbeitet und im Hospiz, also dort, wo Menschen auch sterben. Das heißt, ich habe auch Sterbende künstlerisch begleitet. Also entweder ich habe für sie gemalt, weil ihre Kraft nicht gefehlt hat, oder sie haben selbst gemalt, oder die Angehörigen und Zugehörigen haben was gemacht, um auch sich auszudrücken in diesen Zeiten von, wo man teilweise wortlos ist, da fehlen uns Menschen die Worte, weil es so existenziell ist. Und ich möchte noch was zu dem Bild sagen, dass ich einfach an Gedenken und an dieser großartigen Person Ella widmen möchte. Das ist mit auch meiner Kollegin entstanden letztes Jahr. Ella war eine großartige Frau aus dem Iran, die geflüchtet ist, weil sie eine Transfrau war, und vielleicht hast du davon gehört. Sie hat sich auf dem Alexanderplatz angezündet, also suizidiert, und Ella, ja, ich möchte sie einfach hier aufleben lassen, weil ich glaube, das hätte ihr total gefallen. Ja. Ja. Und Ella, das ist halt, der Tod ist auch durchaus ein politisches Thema, weil Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, sind einfach noch mehr, die haben ein tödlicheres Leben. Und Ellas Grab wurde zum Beispiel danach auch geschändet und so. Und es gibt einfach so viele Menschen, und alle Menschen verdienen, oder also es ist ein Menschenrecht, auch eine gute Bestattung zu bekommen und gut behandelt zu werden. Und es ist einfach schade, dass es halt Menschen gibt, die eben den Ausweg, und das ist auch okay, den Ausweg suchen in Form von Suizid, weil die Welt nicht zu ertragen ist. Ich werde mich beim Suizid heute zurückhalten. Es wird nicht so Thema, weil das Thema Tod ist schon groß genug, und Suizid ist so das Tabuthema des Tabuthemas Tod. Genau. Und schön, dass du da bist und einfach mutig bist, dir am Mittwochabend dir das reinzuziehen. Aber es gibt auch so, ich streue Fun Facts und ich mache so ein bisschen, erzähle ein bisschen als in der Arbeit als Bestatterin. Also genau, soll auch leger werden. Also sprich doch einfach, schrei mal einfach rein, wenn du schreien möchtest. Dann muss Fritzi das nicht machen, aber einfach nur reinschreien, weil es geht nur punktuell. Wie sieht für dich, was für Assoziationen kommt bei dir bei BestatterIn? Bitte? My Girl. My Girl? Ah, kenn ich nicht.
Leicht verarschen.
Ernst. Okay. Ja. Bitte? Krematorium, ja. Also ihr habt da auch einige Sachen genannt jetzt, die auch mal mich betreffen, genau. Aber zum Beispiel ein Punkt, den ich immer wieder auch so betonen möchte, es ist halt, also wir sind zum Beispiel, ich bin jetzt auch ein ernster Mensch, aber auch viel nicht ein ernster Mensch. Und ich bin zum Beispiel eine Cis-Frau, ich bin eine junge Frau, ich bin eine queere Frau, und das sind alles so Sachen, die, glaube ich, für den üblichen Assoziationen von BestatterInnen, ich könnte jetzt einfach auch Bestatter sagen, ehrlich gesagt, ist das halt nicht so ein Ding. Und ich finde es schön, das neu zu dekonstruieren und dann neue Realitäten schaffen. Wir sind hier zum ersten Mal wieder in dieser ganzen Größe. Also es ist unglaublich. Wir hatten halt Corona. Was machte Corona mit uns? Jeden Tag, kennst du vielleicht von dir selber auch, hast du Zahlen geguckt, wie steigen die Zahlen, wie viele Tote gibt es? Und das ist, oder vielleicht hast du auch jemanden verloren in der Pandemiezeit. Also wir sind auch noch in der Pandemie, deswegen, genau. Aber dass du vielleicht teilweise auch keinen Abschied nehmen konntest, ihr konntet euch nicht nahe sein, und das macht ganz viel mit uns Menschen. Aber generell, also wie taucht Tod auf? Tod ist, bis man 18 ist, hat man irgendwie über 20.000 verschiedene Todesarten gesehen oder medial gesehen, aber das ist oft dann eher so ein Tatort oder so ein Actionfilm oder so ein Nachrichten, und das ist teilweise sehr abstrakt. Die Person in Deutschland, ich sage jetzt so Sachen, die ich angelesen habe, ich weiß nicht, ob sie komplett der Wahrheit entsprechen, aber sie kommen dem nahe, hoffentlich. ist in Deutschland ist die Durchschnittsperson, die einen toten Menschen gesehen hat, 40 Jahre alt. Wer hat denn von euch schon mal einen toten Menschen tatsächlich gesehen? Okay, das sind einige. Und ich frage mich auch, ob du hier sitzt, weil du eh mit diesem Thema schon in Berührung kamst oder auch mehr in Berührung sein möchtest. Auch wie würden, wenn wir jetzt auch auf Menschen schauen, die, weil meine Perspektive ist weiß, europäisch, westeuropäisch, christlich erzogen, wie ist es mit Menschen, die in anderen Bereichen wohnen, wie wird da getrauert, wie wird da bestattet, welche Menschen wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet, wenn die Menschen sterben, das kennt ihr durchaus von Medien, ne? Also wenn wer stirbt, wie wird darüber berichtet, geflüchtete Menschen, die halt en masse an den Grenzen in Meer zu Tode kommen, wie ist da die Bestattungsart? Ihr kennt das Zentrum für politische Schönheit vielleicht, die haben dazu auch eine Performance gemacht, die Toten kommen, und um dem auch so ein bisschen als Künstlerkollektiv, Künstlerinnenkollektiv da Raum zu geben. Genau. Kurz zum Thema Trauer, weil Trauer ist sozusagen das Gefühl, das auch hinter dem Tod steckt. Das möchte ich kurz ansprechen, weil ich bin ja auch eben Therapeutin und Trauer ist auch etwas, was du vielleicht schwer aushalten kannst und was du vielleicht auch nicht richtig gelernt hast, auszuhalten, zu weinen, auch mal betrübt zu sein, vielleicht die Worte nicht zu finden, und trotzdem ist eigentlich Trauer etwas, was eigentlich zeigt, dass du jemanden geliebt hast und dass da eine Verbindung geherrscht hat und dass das verwundet wurde, also dass da eben eine Trennung stattfindet. Und wenn wir jemanden verlieren, dann können wir diesen Menschen auch nicht ersetzen. Und das ist auch unabwindbar. Und Trauer ist seelischer Schmerz, aber es ist auch die seelische Arbeit an diesem Schmerz. Und es ist ein Prozess. Und da gibt es keinen schematischen Ablauf, wie oft gesagt wird, dann kommt Trauerphase 1, 2, 3, 4, sondern man sagt heutzutage auch schon, dass es einfach vorwärts geht, dann gehst du vielleicht wieder rückwärts, dann denkst du wieder, ah ja, das ist eigentlich ganz gut, und dann kommt ein Geruch oder ein Bild oder ein Moment und dann bist du wieder komplett im Trauerschmerz. Und das ist halt einfach so, Trauer ist genau einfach ein Prozess, der eine eigene Dynamik hat, und es ist keine Krankheit. Natürlich kann Trauer sich auch in Richtung Depressionen und Krisen nähern, aber es ist eigentlich möglich, und ich sehe das gerade auch in Gemeinschaft, wenn wir in Gemeinschaft sind, dass wir da einander begegnen können. Und ich weiß von vielen Trauernden, dass es ihnen eher für sie schwer ist, wenn sie merken, die Menschen, die mir nahe sind, drücken von mir ab und sprechen vielleicht nicht mehr mit mir. Und das ist sicherlich auch viel aus einer Unsicherheit heraus. Aber an sich habe ich so erfahren, dass Menschen dann eher wünschen, dass man auch irgendwas sagt, was vielleicht gerade gar nicht passt. Weil wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, vor allen Dingen aus dem Leben gerissen wird, oder wenn er sehr viel Liebe und Verbindung war, dann ist es auch scheiße. Aber genau. Wir wünschen uns als alternative BestatterInnen, dass man aus der Ohnmacht in die Handlung kommt. Dass wir also den Tod im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Also wirklich auch die Totenfürsorge machen, also den Menschen waschen zum Beispiel, den Körper. Und ich finde, da hat es auch was total Starkes drin. Also Trauer kann auch was sehr Verbindendes, Starkes sein und was in den Moment kommen in dein Leben. Und ich habe jetzt, vor ein paar Tagen gab es eine Protestoper zum Beispiel in Berlin, die Laura-Tibor-Oper, könnt ihr auch gerne recherchieren. Oder ich habe Proteste mitgemacht, wo es um Räumung von linken Orten gegen Kulturräume und so, und da halt zum Beispiel auch mal Trauermärsche zu machen, das hat sowas Starkes, also mal so als Überlegung für dich, also dass Trauer auch was Starkes sein kann, dass du da auch in eine Handlung kommen kannst. Das war mein kleiner Trauerexkurs, aber gibt es, wenn du gerade mal so, vielleicht auch um zu zeigen, wir sind hier mitten auf dieser Fusion, wir freuen uns wie Hulle, wie unversetzte Hulle, ne? Wir freuen uns sehr. Aber wer trauert denn gerade, wenn du mal so intuitiv gerade die Hand hochhalten kannst? Also es ist auch okay, ne? Wer trauert, es kann auch irgendeine Art von Trauer sein. Ich sehe da auch auf jeden Fall ein paar Hände. Ja. Und das ist okay und ich finde, das ist wichtig auch, dass es eigentlich dafür Räume gibt, auch auf dem Festival zu sagen, ey, mir geht's gerade nicht so gut oder ich trauer, können wir trotzdem gerade hier bei dem Konzert sein oder so. Genau. Spannend ist ja, who's speaking English here? Who's not German? One person. But, spannend ist, keep it on. Sorry. Spannend ist nämlich auch, wie wir darüber sprechen. Also Worte haben auch eine unglaubliche Macht. Das kennt ihr vielleicht von Gendern, ja? Also wie sich die Leute aufregen über Genderisten oder so. Aber welche Worte benutzen wir auch in der Sprache, um zu sagen, jemand ist gestorben? Also da gibt es zum Beispiel das Wort verlassen, hinscheiden, ableben, heimgehen, einschlafen oder entschlafen, die letzte Reise antreten. Wenn man es jetzt so ein bisschen umgangssprachlicher macht, könnte man auch sagen krepieren, verrecken, abkratzen, noch salopper den Löffel abgeben, ins Gras beißen, über den Jordan gehen, über die Wupper gehen, Entschuldigung. Aber auch sowas wie SoldatInnen, ja, die dann als Gefallene sind. Also einfach mal so diese Worte in euch wirken lassen, in dir wirken lassen. Und ich finde es immer auch interessant, in anderen Nicht-Deutschen, wie spricht man darüber? Habt ihr noch andere Worte dafür? Da könnt ihr auch kurz einfach aufrufen. Was benutzt ihr vielleicht für Worte? Abgang machen? Abnippeln? Oh ja, die Nippel. Gibt es übrigens eine Demo am Samstag um 20 Uhr. Free the Nippel. Kurz. Okay. Was noch? Und dazu halt, ich bin angehende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Es ist zum Beispiel, dass ich sage, diejenigen, die vielleicht potenziell mit Kindern zusammenwohnen, wenn wir solche Begrifflichkeiten nutzen wie, ja, XY ist eingeschlafen, was das für eine Wirkung hat für Menschen, die gerade noch auch daran reinwachsen in so Themen Tod, dass dann Kinder tatsächlich Angst haben einzuschlafen, weil Opa oder Oma kommt ja nicht wieder. Kann ich jetzt dann einschlafen? Also da auch rate ich eigentlich den Menschen, dass es besser ist, gemeinsam eine Sprache zu finden, gemeinsam an das Thema ranzukommen, dass klar ist und transparent ist und teilweise, wenn du da manchmal überfordert bist mit einer Antwort, zu sagen, ja Mensch, das ist eine gute Frage, lass uns das doch gemeinsam rausfinden. Und dann durch zum Beispiel, es gibt wunderschöne Kinderbücher, Tunte, ihr merkt, wie aufgeregt ich bin, Ente, Tulpe, Tod, so nicht Tunte, ist ein wunderschönes, es gibt richtig schöne Illustrationen dazu und da einfach da auch zusammen zu schmökern. Genau, weil das einfach, also Worte sind einfach machtvoll, ne? Und da einfach vielleicht auch zu üben, selber zu lernen, ja, die ist gestorben. Er ist tot, ne? Also das wirklich beim Namen nennen. Und ihr kennt das sicherlich auch, die Situation, wie wenn jemand, wenn du Beileid aussprechen möchtest, was du dann sagst. Was sagst du da so zum Beispiel? Mein Beileid. Bitte? Ich denke an dich. Ich bin für dich da. Es tut mir leid. Viel, viel Kraft, ja. Alles Gute. Also ne, da sind Anteilnahme und Wünsche auch. Und das ist auch das, was wir als BestatterInnen wollen, dass wir uns dem zuwenden, den Menschen und dann eine Zugewandtheit haben. Also wir haben auch ein Handwerk und das ist auch ein Handwerksberuf, das kannst du in der Ausbildung lernen. Aber die meisten alternativen BestatterInnen, die ich tatsächlich kenne in Berlin, haben das dann bei anderen BestatterInnen gelernt, aber haben nicht die Ausbildung absolviert. sondern die haben einfach gemerkt, Mensch, das Thema interessiert mich, ich will das lernen, aber dafür brauchst du auch nicht, dass du unbedingt weißt, wie die Maße eines Sarges exakt sind und welche Lasur darüber muss oder so und sondern das ist ein Handwerk und am Ende geht es, glaube ich, viel um das Menschliche. Ich glaube, wenn wir über den Tod reden, geht es auch darum, einfach auch viel um das Leben. Also wenn ich über den Tod rede, geht es darum, wie will ich eigentlich leben? Die Verhandlungen so. Und das kann auch teilweise unangenehm sein, weil es ein scheiß System ist oder weil es dir gerade nicht gut geht oder weil du weißt, anderen geht es nicht gut. Und es gibt da halt auch, wenn man dann eine Bilanz am Ende des Lebens zieht, gibt es auch manchmal keine Korrektur mehr. Und nichtsdestotrotz ist aber eben die Möglichkeit in dir, dass du jeden Tag auch daran arbeiten kannst, zu sagen, Mensch, ich bereite mich mal auf den Tod vor, ich denke mal heute drüber nach und es gehört halt dazu und es ist eigentlich was Natürliches. Zu den Lebenserwartungen zum Beispiel. Wir hier in Deutschland haben eine ziemlich hohe Lebenserwartung, so das ist um die 80 rum, männlich Sozialisierte, wenn wir jetzt in Binaritäten reden, leben ein bisschen kürzer als weiblich Sozialisierte oder Gelesene, also das ist jetzt auch eben Mann-Frau-Thema. Und wenn man da auch trotzdem mal schaut, also Deutschland hat diese Zahl, wenn du jetzt nach Tansania zum Beispiel schaust, dann ist da einfach mal 20 Jahre Differenz, also die werden halt um die 60 im Schnitt. Und selbst in Berlin zum Beispiel kommt es drauf an, in welchem Bezirk du lebst. Da gibt es selbst da sozusagen eine Kluft aus 8 Jahren, denn wir leben in einer Klassengesellschaft, Klassismus. Wie wachse ich auf, welche Umgebung habe? Hab ich Ressourcen und meine Gemeinschaft oder die Leute um mich herum sind ÄrztInnen? Habe ich Zugang zu einem Park? Vielleicht habe ich auch gute Luft um mich herum. Ich kann mich gesund ernähren, weil das viel Geld kostet. Oder ich kann mir irgendwie auch was leisten, um vielleicht meine Gesundheit noch zu fördern. Also auch da sich bewusst zu werden, so dass wir halt, je nachdem, wo wir groß werden oder wo wir reingeboren werden, dass wir da halt selbst in Deutschland oder jetzt gerade im Fokus auf Berlin, es da Unterschiede gibt. In Deutschland sterben übrigens in der Stunde im Schnitt 99 Menschen. Jetzt komme ich so ein bisschen über so Fun Facts. Also ich habe das erst gestern gelesen, weil das ein Freund mir zugeschickt hat. Also Amazon hat was mit Alexa zu tun, richtig? Also, die wollen jetzt tatsächlich das machen, dass Alexa aufnimmt, also eine Sprache mit ihr spricht, als Alexa von einer verstorbenen Person. Das heißt, laut diesem Artikel musst du einfach, solange die Person noch lebt, da eine Minute ein Sprachaudio schicken und dann kann quasi diese Stimme generiert werden und das soll dazu helfen, dass halt Leute eine bessere Trauer haben. Also Alexa spricht dann mit einer verstorbenen Stimme deiner Oma oder deiner Mutter. Hot or not? Not sehe ich viel? Not. Okay. Bitte? Ja, dann verarbeitet man das ja gar nicht, ja. Werde ich ja bloß sauer. Genau, das Beispiel im Artikel war dann, und dann als sie ihr Projekt wahrscheinlich vorgestellt haben, dann sagt dann das Kind sozusagen in der Werbung, ja, also Alexa, kannst du bitte die Geschichte von Zauber des Oz von meiner Oma vorlesen? Und dann wird die Oma quasi, die Oma-Stimme eingespielt, ja? Weird. Ja, genau. Also da kommt gerade was. Willst du was sagen? Willst du ein Mikro dafür?
Gleiche Geschichten, die erzählt einfach immer.
wie Rufus Beck, nur dass er noch lebt. Ja. Sprichst dann immer jederzeit mit der Oma so, Oma, was machst du heute? Und dann sagt sie halt sozusagen irgendwas Alexa-mäßiges. Und das ist halt die Frage halt auch, Alexa, ne? Da könnte man schon einen eigenen Workshop wieder zu machen, Alexa und Amazon. Aber ich mache ja genau, also danke für deinen Input. Ich kann das auch verstehen, ne? Dieses so, man hat was. Aber dann kann die Oma ja eigentlich auch independent in ihr Diktiergerät wie früher einsprechen, da braucht man Alexa nicht für, ne? Aber ja. Übrigens danke auch mutig von jeder einzelnen Person, die heute hier spricht, weil ne, das ist auch, aber danke auch für deins. Und Trauerverarbeitung hat auch verschiedene Gesichter und da gibt es auch, finde ich, da sollte man auch schauen, solange du nicht irgendwelche Tiere oder Menschen verletzt, dann kannst du es auch machen. Ich glaube einfach nur, dass ich Amazon und Alexa nicht gut finde. Ja, aber genau. Ja, das Konzept ist an sich, ja. Und da war noch eine Meldung? Hat sich okay, genau. An deinem Geburtstag sterben weltweit ungefähr 153.000 Menschen. Nur einfach mal so als Nummer. An einem. Ja. Dann, wie ihr vielleicht selber schon wisst, so viele Menschen sterben gar nicht von Haiattacken. Es werden übrigens aber sehr, sehr viele Haie getötet. Im Vergleich dazu gibt es mittlerweile viel mehr Tode durch Selfies. Also, diese Selfies passieren vor allen Dingen durch Höhe, große Höhe, Ertrinken oder Züge. Also, ist interessant, dass wir Haie töten, aber unser Smartphone nicht. Aber genau, dass eben dieses Risiko, unsere Gesellschaft, wir nehmen dann was auf und das ist super, das ist so für Instagram voll verwertbar. Aber wie sehr trittst du da in so eine Lebensgefährlichkeit? Also es gibt mehr Tote jetzt sozusagen durch Selfies als durch Haiattacken im Jahr. Und die Tendenz ist steigend. Der Erfinder der Pringles-Verpackung, es gibt es auch bei der Espresso-Maschine, die beiden fanden ihre Erfindung so dufte, dass sie tatsächlich das verfügt haben, dass sie darin beerdigt werden. Also dann wurde das kremiert, also der Körper wurde kremiert und dann haben sie sich in der Pringles-Packung, der eine Erfinder, der andere Erfinder in der Espresso-Maschine beerdigen lassen. Hot or not? Hot. Also guck mal, ob du eine Erfindung noch hast in deinem Leben, wo du auch dich drin beerdigen willst. Wenn es ein kleines Origami ist, hast du dir vorher noch mal so eine kleine Schachtel. Ja. Im Westminster Palace, das war früher die Königsresidenz und heute Sitz des Parlaments, darf nicht gestorben werden. Denn die Person, die darin stirbt, in diesem Gebäude, der wird ein Staatsbegräbnis gegeben. Das heißt, BesucherInnen, die da reinkommen, die müssen das irgendwie absichern und gucken, dass da keiner stirbt. Ich bin gespannt, wie die das an der Tür machen. So. Aber es ist also auch etwas, was ich gelesen habe. Wir sind im gleichen Land, UK. Es gibt auch da die Möglichkeit, einen Mourner, also einen Trauernden zu buchen. Das heißt, wenn du, die würden sich total customized so an dich anpassen, was du immer du brauchst, ob es ein lautes Schluchzen sein soll oder ein dezentes Dabeistehen, du kannst es quasi auch buchen. Wieder auch eine Sache, es gibt ein Projekt, das Unsterblichkeitsprojekt von Google, das nennt sich Calico, California Life Company, und die versuchen, die Unsterblichkeit hinzubekommen oder auf jeden Fall, dass man länger lebt. Und Ja, da steckt Google dahinter. Auch, es gibt auch so noch ein hochkarätiges Projekt von einem russischen Milliardär. Oder es wird, glaube ich, von dem sogar finanziert, das Calico. Und der will das auf jeden Fall bis 2045 schaffen, dass man quasi in einen Androiden das menschliche Gehirn reinpflanzt. Und dadurch, daher irgendwie unsterblich ist. Hot or not? Ja, es ist, also ich sehe da auch diverse Meinungen, ne? Aber genau. Es gibt einen Menschen in den USA, der ist einfach, also der hat seine Familie verlassen. Die Familie hat sehr prekär gelebt. Sie brauchte, also die Mutter brauchte für die Kinder die Versicherung, Sozialversicherung, deshalb hat sie ihn als tot angemeldet. Der ist so weiter wandern gegangen und irgendwann meinte, ach, ich brauche eigentlich auch wieder eine Versicherung und so. Und dann hat er sich quasi anmelden wollen, dann haben die gesagt, nee, du bist tot. Und dann hat er tatsächlich auch am Gericht, haben die gesagt, ja, also du sitzt jetzt zwar vor uns, aber wer länger als 3 Jahre eine Todeserklärung hatte, kann man nicht widerrufen. Also der war dann quasi basically tot, obwohl er lebte. Auch wie absurd kann man dann so, ne? Nach jüdischem Glauben ist es so, dass man sozusagen in alle Ewigkeit beerdigt ist, also unter der Erde. Und das nicht wie in Deutschland, dass man eben, dass dann halt wieder was Neues kommt und dass das umgegraben wird, das Grab. Und daher ist es so, dass tatsächlich Jerusalem ein Problem, ein Landproblem hat und die jetzt einen richtig krassen Tunnel gebaut haben mit ganz, ganz vielen Gräbern, 22.000, weil sie halt keinen Platz mehr haben und eben aber die Körper da bleiben. Und zwar, du stirbst auch als Fact, du stirbst gerade jeden Moment und zwar deine Zellen, 50 bis 70 Milliarden täglich sterben. Das dient zur Regeneration, das ist wichtig. Und genau, aber gleichzeitig, während du hier sitzt, sterben ganz viele Zellen. Aber es werden auch wieder neue kreiert, aber irgendwann sind sie alle tot. Beziehungsweise dann kommen die Bakterien und dann haben die High Life und so und dann ja, kommt ein neues Leben. Das Essen zum Beispiel, das du zuletzt zu dir genommen hast, das sind die Enzyme, die übrigens, die zersetzen dich. Also oft sagen die Leute, ah, ich möchte mich nicht bestatten lassen unter der Erde, weil mich die Würmer fressen. Es sind nicht die Würmer, es sind deine eigenen Enzyme, deine eigenen Bakterien. Es gibt das sogenannte Cotard-Syndrom und da glauben die Menschen tatsächlich, die sind da felsenfest von überzeugt, dass sie nicht mehr existieren oder dass sie gerade verwesen. Und zu allerletzt, es gibt manche Tiere, die anscheinend nicht sterben, sondern es gibt so einen Plattwurm und auch eine Qualle, die, wenn sie zum Beispiel verletzt oder hungern sind, die Zellen nicht sterben, sondern dass sie auf ein jüngeres Alter zurücktreten. Auch faszinierend. Magst du was dazu sagen? Ja. Ja, also ich bin keine Biologin. Ja. Nee, also es gibt in dieser Tiefe des Grabes, so wurde mir das gesagt, also wieder, ne, ich habe so hoffentlich kein gefährliches Halbwissen, sondern einfach nur Halbwissen oder ein bisschen Wissen, gibt es keine Würmer. Also es sind nicht die Würmer, die einen da zerfressen, sondern es sind die Enzyme, die Bakterien. Ja, es sind Enzyme und Bakterien. Ja, ihr dürft gerne mich korrigieren. Ich bin offen für neues Lernen. Wir lernen immer.
Da gab es noch eine Frage da hinten. Ja. Soll die noch gestellt werden?
Gerne.
Ja, ich kann gerne dahin sprinten. Ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, dann störe ich euch beim Reden. Aber ich mache das auch sehr gerne. Es war hier hinten irgendwo? Nein, okay.
Doch nicht?
Nee.
Okay.
Nee.
Genau. Also, wer von euch war denn schon mal auf einer alternativen Bestattung? Oder wo er das Gefühl hatte, dass es alternativ ist jetzt auch so ein Label, aber wo er das Gefühl hatte, dass es irgendwie anders abläuft. Magst du vielleicht davon erzählen? diejenigen.
Wo soll ich hin?
Okay, kann ich das halten?
Nicht so gern.
Okay, genau, ich war in Australien auf einem sogenannten Rainbow Gathering, wo so ganz viele Hippies im Wald einen Monat kein Strom, nicht so wie hier. Und da ist eine Person ganz überraschend verstorben, neben ihrem besten Freund und der Freundin von dieser Person im Zelt. Man weiß nichts, kein Gesund. Und dann war es ja ein großer Schock. Und diese Rainbows, die da so ihre Zeit haben, die haben das, fand ich, sehr gut verarbeitet. Also es war eben dieser krasse Schock, völlig unerwartet. Und gleichzeitig ist aber ganz viel von dem, was ich mir unter einer alternativen Bestattung vorstellen würde, hat dann so stattgefunden, dass die Leute, obwohl man sich ja nicht gut kennt auf diesem Rainbow, es sind sehr viele random Leute eigentlich, sind sich sehr nahe gekommen und haben sehr viel von dem geteilt, was sie für Erfahrungen gemacht haben, ohne der anderen Person diese Erfahrung irgendwie abzusprechen. Und das, fand ich, war so eine sehr gelungene Mischung aus, okay, man ist sich irgendwie nah, aber gleichzeitig gibt man der anderen Person auch immer genug Raum zum Trauern. Und ich habe dabei super viel gelernt. Also das fand ich halt das, was mich nachhaltig daran so beeindruckt hat, dass es eben nicht war, okay, ich gehe da hin und dann ist es sowas, das gucke ich mir nur einfach so an, weil ich bin ja hier eingeladen zu der Beerdigung, sondern es war voll so ein kollektiver Prozess und wir haben alle geweint und alle getrauert und es war sehr, ja, so, hatte einen sehr intensiven Anteilnahmeprozess. Das fand ich richtig gut. Fertig.
Also eine Zustimmung oder?
Ich komme.
Nein, ich halte.
Ah, okay. Genau, bei mir ist ein Freund von mir verstorben in Sri Lanka, der war da wandern und ist ein Wasserfall runtergestürzt. Und er war dort mit seiner Freundin und es war nicht möglich, seinen Körper quasi zurück in seine Heimat zu bringen. Und dann haben sie sich dafür entschieden, die Bestattung vor Ort zu machen, mit einem Schaman, der dort war. Es war für sie auch total ungewohnt und ich glaube, so hätte sie das wahrscheinlich auch am Anfang gar nicht gedacht. Aber dann haben sie den Körper verbrannt und dort an dem Ort, wo er runtergestürzt ist, dann Feuer gemacht und irgendwie Rauchzeichen und so eine Art Zeremonie. Und als sie zurückkam, war sie damit dann eben super glücklich. Ja, das fand ich auch beeindruckend, weil man normalerweise wahrscheinlich gedacht hätte, gut, dann machen wir zu Hause mit der Familie und alle trauern. Ebenso dieses typisch Westliche, was wir so denken, wie das abläuft. Ja, genau.
Oh, ich komme. Wo bist du? Ah. Nee, Corona.
So, ja. Beim Thema alternative Bestattung fällt mir auch das Thema soziale Bestattung ein. Ich habe einen Alt-Hippie, der bei uns mit in der Hausgemeinschaft gelebt hat, als soziale Betreuerin begleitet. Der ist dann sehr plötzlich verstorben und ich hatte plötzlich die ganze Verantwortung dafür, bin aber nicht verwandt. Und er hat Sozialhilfe bekommen und in dem Moment, wo er tot war, hat sich niemand mehr zuständig gefühlt. Ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen, ich habe gebettelt und im Endeffekt blieb nur die Option, die offiziell war, über das Sozialamt, dass er quasi eingeäschert und in ein Urnenmassengrab in Thüringen gebracht wird. Ich habe es dann geschafft, indem ich mit meinen Freunden Geld gesammelt habe. Wir haben mit 500 Euro den Bestatter besprochen, dass er uns die Urne ausgehändigt hat. Und wir haben im Friedwald dann so eine kleine Baumstelle halt, was wir uns leisten konnten, gekauft und haben da mit Sita-Musik und haben an der Urne noch gekifft und haben noch was mit reingeworfen und so und haben da selbst die Bestattung halt und wir haben ganz viel gelacht und jemand von seinen Freunden hat Geschichten erzählt, indem er so seine Stimme nachgemacht hat, die so speziell war. Und da hat mich halt dieses Thema, ich habe dann auch mit anderen Sozialbetreuern drüber gesprochen, dass es das ganz oft gibt, dass Menschen sterben und es ist nicht geregelt, was danach passiert und dass es tatsächlich Urnen, Massengräber irgendwo in Thüringen gibt, wo die ganzen armen Leute hingebracht werden, wo sich keiner um eine Bestattung kümmert. Und es gibt ja Möglichkeiten von Sozial- und Gnadenbestattung. Darüber vielleicht ein bisschen Info, wie man sowas regeln kann.
Ja, direkt dazu einfach. Es gibt das nennt sich ordnungsbehördliche Bestattung. War jemand hier schon mal auf einer ordnungsbehördlichen Bestattung? weil das läuft nämlich tatsächlich im Minutenakt. Also da gibt es dann eine Orden nach der anderen. Das sind eben Menschen, die eben nicht so viel Geld haben oder eben keine Angehörigen, Zugehörigen haben, die das bezahlen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber nicht viel gesprochen wird. Ein Freund von mir tatsächlich hat da gerade just eine Doku drüber gemacht oder einen Film, Raphael Schanz heißt der, Alleingang. Weil tatsächlich, also wenn ihr nicht da gewesen wärt, das ist ja auch berührend, dass ihr das dann gemacht habt und ihr habt nochmal auch ihn hochleben lassen, dass so viele Menschen allein gehen. Und das ist auch wirklich ein Thema, durch die Urbanisierung und durch so Individualisierung gibt es ganz viele Menschen, die einfach alleine sterben. Gerade in so Großstädten wie Berlin gibt es einfach, weil Familien auseinanderziehen, weil Menschen nicht so gesehen werden, weil sie sozial nicht eingebunden sind, gibt es so viele von diesen Fällen. Und das wären dann so anonyme Gräber, ne? Und die wird halt, also eine Freundin war neulich auf einer, da ging es um eine obdachlose Person und die wollten kurz nur als Gemeinschaft ein Lied anstimmen in dieser, und dann haben die gesagt, nee, da müssen sie ihr Geld drauf zahlen, das geht jetzt nicht. Also es war dann so eine stille Bestattung, die muss dann auch wirklich still sein, da durften die also nicht singen, sonst hätte das was gekostet und es war irgendwie, oder ja, also es war absurd. Da, also eben auch zum Thema Klassismus oder wie halt Menschen leben und teilweise nicht gesehen werden und erst durch den Geruch sozusagen wird, ah ja, da gab es ja Frau XY, die ist dann alleine gestorben. Ist auch nochmal so ein Thema. Aber schön, dass du das gemacht hast. Noch irgendwas gerne zum Teilen. Da gibt es noch eins, links, genau.
Corona.
Ah ja, okay. Ist nicht wirklich alternativ oder irgendwas, ist nur aus einem anderen Kulturkreis zu meinem, schätze ich. Bei einer guten Freundin von mir, deren Oma darauf bestanden hat, dass ein Imam anwesend ist, der auch echt krasse Dinge teilweise gesagt hat. Also sowas wie, ja, im Jenseits ist sie dann komplett allein und andere Sachen, die wiederum sehr schön waren. Aber was mich bei der Beerdigung selbst irgendwie sehr mitgenommen hat, war der Brauch, was mir auch davor gesagt wurde, hey, von den Männern wird dann erwartet, dass jeder mal mit anpackt und tatsächlich physisch auch das Grab schaufelt. Also du hast dann so einen riesigen Sand-Erde-Berg und 5-6 Schaufeln, und das ist auch echt viel Erde, fällt einem dann auf bei 30 Grad, wenn du da irgendwie so 5 Minuten lang schaufelst. Aber im Endeffekt fand ich es ja also sehr schwierig am Anfang, wenn du dir denkst, ja, es ist eigentlich gerade ein Moment der Trauer und jetzt fängst du da plötzlich, kriegst eine Schaufel in die Hand gedrückt und musst dann mit anschaffen. Aber am Ende fand ich es super kathartisch und auch einen sehr schönen Brauch quasi, dass jeder wirklich mit anpackt und man zusammen dann die Person wortwörtlich begräbt.
Ja, also alternativ ist, wie gesagt, ein Label, das kannst du selber für dich deuten. Und wir machen das zum Beispiel auch, dass wir dann halt die Schaufel dann da den Spaten mitbringen. Dann ist zwar das Grab ist dann schon oft, also das ist immer auf dem deutschen Friedhof schon da, aber man kann es zumindest zuschaufeln, also auch wieder in die Handlung kommen, ne? Also auch das schon. Ich mache das jetzt für meinen Papa oder für meinen Freund oder wie auch immer. Mhm. Danke, dass ihr euch so Mühe gibt, das so drauf zu reagieren. Schön. Also, was du. Ja.
Ich kann von den Beerdigungen von meinem Opa und Oma in Sri Lanka erzählen. Wir sind Tamilinnen und dort ist es im hinduistischen Kreis halt Brauch, dass die Menschen verbrannt werden und dann in einen Fluss, also eine Wasserbestattung kriegen. also in Nordindien, dann in den Ganges, das ist der heilige Fluss. Deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig mit so Wörtern wie Schamane oder so, weil das halt einfach unser Brauch dort ist und wir eigentlich keine Schamanen haben. Und da ist es auch Brauch, dass, weil, wie du, Mathe, gesagt hast, so die Enzyme und Bakterien im Bauch fangen ja an, den Körper zu zersetzen. Deswegen werden Leute bestellt, sobald die Person verstorben ist, die Organe entnehmen, damit die Person 3 Tage lang im Haus, wo die leben, aufgebahrt werden kann, damit Menschen kommen können und trauern können. Also, und sozusagen Tag und Nacht wird dann geweint und da werden auch tatsächlich Leute, kann man also sozusagen, es gibt diese Menschen, die man dann Bescheid sagen kann, damit sie kommen und weinen. Also so richtig laut schreien, heulen, weinen, damit man das alles rauslässt und das soll auch rausgelassen werden. Und dann, erst dann wird die Beerdigung gemacht.
Mhm. Ja, danke. Ja, so Klageweiber sagt man dazu auch. Ne? Es gab es so, bevor auch der Christentum reingerockert ist oder so, gab es auch mehr das. Ne? Also Klageweiber oder in anderen Kulturen jetzt. Ja. Ey, da ist noch eine Meldung, genau.
Ja, Corona.
Stimmt. Wenn du quasi sagst, dass du dich alternativen Bestattungskonzepten irgendwie nahe fühlst und dass es so für dich was Schönes und was Gutes ist, gibt es Dinge, die dich quasi an so Stani-Casual-Beerdigungen in Deutschland irgendwie stören? So negative Aspekte daran oder warum, also ja, warum fühlst du dich dem so eher zugewandt und hat es damit zu tun, dass du so die Standardsachen nicht so gut findest oder dass du daran Dinge schlecht findest? Mhm. Danke.
Ja, danke für deine Frage. Also ich komme eher aus einem konservativen Familien-Background und ich habe halt mich da zum Beispiel als Kind und Jugendliche nicht einbezogen gefühlt, sondern eher so rausgehalten. Und ich habe so mit diesen kirchlichen Ritualen nicht so viel anfangen können, weil die dann nicht so einen Bezug hatten auf meinen Opa oder auf meine Oma eigentlich. Die Reden fand ich auch teilweise dann irgendwie absurd. Und auch diese Steifheit, so bloß nicht weinen. Wenn dann vielleicht als weiblich sozialisiert, darfst du noch mal weinen, aber was mit männlich sozialisierten Menschen, dürfen die mal eine Träne verdrücken? Also ich habe zum Beispiel meinen Vater da wenig trauern sehen. Ja, das dann auch so weg von sich gewiesen. So. Und jetzt, was ich an alternativen Bestattungsformen eben mag, ist so dieses Schauen. Also wir leben in einer Gesellschaft, die mehr und mehr säkularisiert ist, also ab von der Kirche abwendend und wir brauchen neue Rituale und Rituale, die auch einfach zu uns als Gemeinschaft passen. Und wenn du auch vielleicht ein Leben hast, ich habe mittlerweile ein Leben, das, wo ich eher eine Wahlfamilie habe oder Freundinnenschaften, die mich viel eher kennen als eigentlich meine Herkunftsfamilie. Und da würde ich mir eben wünschen, und deshalb habe ich zum Beispiel sowas wie einen letzten Willen schon geschrieben, weil die dann sich daran entlanghangeln können, weil ich glaube, dass meine Herkunftsfamilie eher auch was Traditionelles wählen würde, wo ich mich schon im Grabe umdrehen könnte, wenn ich das könnte. Kann ich aber wahrscheinlich nicht. But who knows, ne? Und ich mag halt zum Beispiel auch Emotionalität zeigen oder Gefühle Raum geben zu können, wie auch immer das sein kann, weil ich als Therapeutin auch davon überzeugt bin, dass es gut tut, wenn du vielleicht auch schon mal das Gefühl hattest, da kommt eine Trauer und du weinst, kennst du das vielleicht, nach der Träne geht es dir schon direkt besser. Und das ist einfach auch chemisch bedingt, das sind Ausschüttungen in deinem Gehirn, die dir gut tun. Und wir haben aber vielleicht gelernt, nicht zu weinen. Und ich bin immer noch bei vielen Bestattungen dabei, wo dann halt wenig geweint wird oder dann immer nur dann geweint wird, wenn gerade die Musik angeht und dann wird schnell geschneuzt. Und dann ist man wieder ganz ruhig, wenn dann halt sozusagen die Rede da ist. Also so erlebe ich das. Und ich würde mir das wünschen, dass da eigentlich mehr Raum für Gefühle gegeben wird, die unterschiedlicher Art sein könnten. Und zum Beispiel auch sowas wie Orgelmusik, ja. Also warum muss ich denn jetzt Orgelmusik hören, wenn ich eigentlich das ganze Leben lang nichts mit Orgelmusik zu tun habe, so? Warum dann nicht ein Popsong oder ein Rocksong oder Techno? Oder Kleidung, warum muss das immer schwarz sein? Also es hat auch, ne, schwarz zu zeigen, früher auch gab es halt einfach ein Jahr hat man die Trauerkleidung getragen, um vielleicht auch zu zeigen, ich trauere. Aber in unserem jetzigen neoliberalen kapitalistischen System ist so, jo, okay, du kriegst einen Tag von deiner Arbeit frei und dann ciao, dann kannst du weitermachen. Und da denke ich mir auch so, also Trauerkleidung hilft jetzt auch nicht, dann kannst du auch tragen, was du willst, was vielleicht auch zu der Person passt und du kannst ja über Trauer reden. Und da gibt es so viele Punkte, auch zum Beispiel, dass ich es eigentlich total schön fände, wenn ich jetzt hier sterben würde, was ich nicht hoffe, dass halt ganz viele meiner FreundInnen über mich reden und die Trauerrede machen und dass das nicht vielleicht, also dass das vor allen Dingen, ich bin ausgetreten aus der Kirche, dass das keine Pfarrerin macht, die mich gar nicht kennt. Das will ich eigentlich, das will ich nicht. Also das habe ich auch schon geschrieben. Und also wie viele, heb mal einfach der Hand, die, wenn du schon eine richtig schlechte Trauerrede gehört hast und dachtest, ach du Scheiße, über wen redet die eigentlich? Das könnte auch Max Mustermann sein. Ja, es sind auch einige und das ist, bitte? Nein. Ich sehe da noch eine Meldung, war da noch? Ja. Warte mal, da ist das Mikro. Beantwortet das deine Frage so ein bisschen?
Okay. Also ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob es alternativ genug ist, die Beerdigung, wo ich war am 1. Juni, jetzt dieses Jahr. Es war ein Bekannter aus Frankfurt, aber er war total eingebunden in ganz vielen verschiedenen Kollektiven und Gruppen. Und es war auf einem Friedwald, was schon total schön war oder was ich auch schön finde. Ich habe verschiedene Bestattungen mitgemacht und im Friedwald ist irgendwie, für mich, das fühlt sich natürlich an, einfach wegen der Natur drumherum. Und das war ein gutes Gefühl. Und zwar bestimmt, also er ist beim Unfall gestorben, natürlich überraschend. Und es waren bestimmt 300 Leute da und es gab 8 Redebeiträge von verschiedenen Gruppen, in denen er aktiv war. Und es war einfach sehr ergreifend, weil ich ihn viel weniger kannte als nach der Bestattung, wo ich so irgendwie so viele Facetten gehört habe, wie er war und wo er überall beteiligt war. Und ja, es war einfach, war schön. Und es wurde zum Beispiel, eine Band hat extra ein Lied für ihn geschrieben und hat es dort auch gespielt. Und wir saßen auf einer Lichtung auf Decken und es war einfach, ja, eine super schöne Atmosphäre und irgendwie, ja, stimmig. Es war, ja, ergreifend und schön. Ja. Ja.
Ich sage das jetzt nur mal, weil ich das jetzt schon zweimal gehört habe. Die Friedwälder, das ist ein Markenname. Das ist so, wenn du Labello zu Fettpflegestift sagst oder Tempo zu den Zellulosefasertüchern. Friedwald ist also ist Bestattungswald ist vielleicht ein besseres, dann ist das frei von dieser Marke. Bestattungswälder. Aber auch eine schöne Erfahrung, die du da schilderst, ja. So stelle ich das bei mir auch vor, so Redebeiträge und Musik, Live-Musik. Das 10-Mark-DJ-Team zum Beispiel, das hier auch auf der Fusion auftritt, das sage ich denen jedes Mal, wenn ich sie sehe, ihr sollt dann spielen, ne, wenn ich vor euch sterbe. Sagen sie, ja, wir haben bisher nur auf Hochzeiten gespielt, aber würden wir machen. Das ist jetzt auch dokumentiert. Ich hoffe übrigens aber, dass ich ganz lange lebe und ja. Ja, also in unserer Dienstleistungsgesellschaft ist einfach der Tod, auch wenn du das vielleicht noch das Glück hattest, oder was heißt das Glück, also es kann auch manchmal echt schwierig sein, in Mehrgenerationshaushalten oder mit deinen Großeltern groß zu werden, also wir lernen halt nicht mehr so richtig, dass dass wir merken, ah, der Mensch wird älter und ah, jetzt kommt die Pflege und oh, ich sehe, die Reaktionen werden langsamer. Also, dass wir auch einfach nicht mehr mitbekommen, wie es vielleicht ist, richtig alt zu sein und krank zu sein, weil wir halt tendenziell jetzt Menschen aufgrund der auch der Entwicklung natürlich, dass wir wegziehen und so, dass die dann in SeniorInnenheime kommen oder in Pflegeheime oder ins Hospiz. Und Hospiz will ich auch, also es sind auch wirklich gute Sachen dabei, weil es braucht da auch eine bestimmte Pflege und es braucht da eine bestimmte Begleitung, aber da, dass du da halt noch dabei bist und dass du da nicht von weggeschoben wirst, das ist halt das Wichtige, dass du, dass das der Tod nicht versteckt wird, sondern dass wir eigentlich noch mit dabei sein können und auch das ein Alltag sein kann. Das ist irgendwie auch nochmal so ein Punkt, auf den ich weisen will, weil, ja, also wie trauern wir, wo sind die Bestattungsorte, also wo findet auch Trauer im öffentlichen Raum statt? Übrigens, ich habe heute noch mal mit dem Arzt, der hier sehr, sehr lange bei der Fusion schon ist, vielleicht sogar seit Beginn, also seit 20 Jahren, er meinte, in 20 Jahren sind zwei Menschen hier gestorben, auf der Fusion. Vielleicht wart ihr auch auf der Fusion vor 3 Jahren, wo ein Mensch gestorben ist, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir damit ging auch und wie du da vielleicht auch irgendwie mit Trauer umgehen konntest. Wenn da gerade auch bei dir eine Reaktion ist und du das teilen möchtest, dann sag ruhig, dann heb deine Hand dazu vielleicht. Denn ansonsten sind wir halt sehr so auch, es gibt dann manche Tote, die uns irgendwie mehr angehen. Lady Di, vielleicht kennt ihr das noch, wie das war in den Medien, im Fernsehen, die Lady Di. Und dann hat Elton John Candle in the Wind gesungen und so, wie das dich vielleicht berührt hat. Oder Robert Enke, der halt aufgrund einer Depression, soweit ich das noch verstehe, einen Suizid begangen hat. Also wie da dann eine krasse Medienreaktion kommt und wie du damit umgehst oder vielleicht hattest du es auch schon bei Social Media, dass du dann halt durch Social Media mitbekommen hast. Also ich hatte das mal bei Facebook, dass dann halt, dass ich merke, ah, hä, die Pinnwand-Posts sehen ja, also die lesen sich komisch, dann ist da halt, erfahre ich da von dem Tod eines Menschen. Oder vielleicht kennst du das auch, dass man so virtuelle Kerzen anzünden kann für einen verstorbenen Menschen. Dann kann man so einen Kommentar auf einer Homepage machen. Und vielleicht hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie das ist. Wir haben sehr, sehr viele, oder ich spreche mal jetzt von mir, ich habe auf jeden Fall auch einige Profile online. Und was passiert eigentlich mit denen, wenn ich sterbe? Ne? Also das sind so Geisterprofile, sagt man dazu, wenn die nicht mehr geschlossen werden. Und es gibt aber auch mittlerweile Unternehmen, die sich darum kümmern. Aber da ist auch die Frage, ob du vielleicht nicht Lust hast, mal ein Blatt Papier zu nehmen oder irgendwie ein Dokument, wo du die Passwörter runterschreibst und das deiner vertrauten Person gibst, damit die dann Zugang hat und sich darum kümmern kann, dass diese Profile gelöscht werden oder dass halt das, was passieren soll, damit passiert. Ne? Das sind so Dinge, die wir vielleicht im Alltag nicht betrachten, weil wir natürlich auch uns dem Leben zuwenden und nicht jeden Tag darüber nachdenken, dass wir sterben, höchstwahrscheinlich. Aber es ist auch nochmal so ein Gedanke, ne? Wie gehen wir mit dem Tod im Alltag um? Dazu, ja. Fritzi? Ja. Danke. Danke für deine Arbeit auch, Fritzi.
Tut dir das mir? Ah, perfekt. Oh, Corona.
Ja, danke schön. Ich wollte dazu anschließend fragen, was ist dein Glaube nach dem Tod? Hast du einen Glauben nach dem Tod? Oder, ja.
Das würde ich sofort direkt gerne in die Gruppe zurückgeben. Also, ich kann es dir einfach sagen, ich bin da relativ ernüchtert und glaube, da kommt nichts mehr. Das ist mein Glaube, dass es vorbei ist. Also, es, ja. Ich habe auch schon Menschen sterben gesehen und da habe ich schon gemerkt, da ist eine bestimmte Energie und die möchte ich halten und ich bin dann da und ich finde es auch zum Beispiel schwierig, wenn man dann sofort in die Handlung kommt, das war auf einer Palliativstation, Arzt kommt rein, Krankenschwester, und dann geht das Ganze bürokratisch schon los, dass ich so dachte, ah, da will ich da irgendwie was halten. Wir wissen nicht, wie lange eigentlich die Person noch bei Bewusstsein ist, nur weil der letzte Atemzug da war, wie viel kann noch gehört werden. Man sagt zum Beispiel, der Ton ist das Letzte, was man allen Sinn wahrnimmt, noch der Ton. Aber ich glaube, es ist ja vorbei. Deswegen bin ich sehr sehr viel immer hier und jetzt, und ich glaube, das ist mein Leben, und ich nutze mein Leben so gut es geht mit meinen Privilegien und mit meinen Dingen, die ich noch machen möchte, aber es ist, also, ja. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Also wenn da was danach kommt, ich bin dafür offen. Also ich habe da wahrscheinlich eh keine Befugnis, irgendwie anders zu lang zu gehen. Aber was denkst du? Vielleicht magst du auch teilen. Vielleicht gibt es hier verschiedene Glaubensrichtungen. Da direkt dann.
Also jetzt auch so ein bisschen zu dem, was du auch vorher gesagt hast mit der Zersetzung des Körpers und so. Ich bin in der Tat Biologiestudent. Und also wenn man so denken würde, dass von wegen das Bewusstsein ist weiter und so, beziehungsweise lebt weiter, dann müsste man das meiner Meinung nach auch direkt ausweiten auf alle Lebewesen, Säugetiere, die halt irgendwie in der gleichen Art und Weise funktionieren wie wir. Also dann müsste auch ein Hund, wenn er stirbt, das Bewusstsein weiterleben und so. Aber so wie ich das sehe, ist es einfach nur, dass die biochemische Maschine, die wir sind, dann einfach aufhört zu funktionieren. Und klar, wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann funktioniert das Gehirn noch weiter. Und an sich existierst du dann noch weiter, aber dann auch nur so lange, wie das Gehirn noch weiter, beziehungsweise die Nervenzellen noch weiter interagieren miteinander. Und das produziert dann teilweise auch diese Nahtoderlebnisse, die manche Leute haben. Aber sobald das dann nicht mehr passiert, dann ist alles dunkel, du existierst nicht mehr und dann ist vorbei. Also das ist dann ja nicht wie schlafen, aber das ist dann einfach keine Existenz. Das ist so wie, als wenn du nicht geboren worden wärst, beziehungsweise vor der Geburt.
Ja, vorbei.
So, genau. Das ist so irgendwie meine Sicht der Dinge, und ich wüsste auch nicht, warum es anders sein sollte. Weil,
vielleicht können wir noch mal jemanden dazu hören. Vielleicht gibt es noch
eine andere Meinung.
Ja.
Gerne, aber also was so das Abschlusswort ist, was ich dazu sagen wollte, ist so, das ist so eine, was ich meine, so eine Überhöhung der menschlichen Existenz, wenn man denkt, das Bewusstsein lebt weiter, weil warum nur unseres? Im Endeffekt müsste dann ja jedes andere Bewusstsein eines jeden anderen Lebewesens auch weiter existieren, wenn es halt stirbt, weil so unterschiedlich ist es dann doch nicht auf der biochemischen Ebene oder biologischen Ebene.
Okay, danke. Direkt hinter dir gab es eine Meldung, Fritzi.
Ja.
War noch? Wolltest du noch was? Es gibt da hier auch kein richtig und kein falsch. Ich glaube, das können wir so sagen. Wir wissen nicht, was da passiert, aber lassen wir uns das einfach mal gerade anhören.
Also vielleicht. Ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren dazu entschlossen zu glauben, dass wenn Menschen oder insgesamt Lebewesen sterben und die Zellen sich auflösen, dass dann die Energie, die in diesen Zellen eingeschlossen ist, einfach weiter existiert und dass dadurch sozusagen das Bewusstsein, aber halt nicht im Ganzen, so nicht so, wie wir jetzt sind und wie wir jetzt irgendwie denken und handeln und was auch immer, sondern einfach die Energie, die halt einfach überall ist und aus der alles entsteht, dass die dann halt einfach weiterlebt und dass man so einfach weiterlebt und also weiter existiert, aber halt in anderer Form.
Gibt es dazu noch andere Sichtweisen, Ideen?
So ein bisschen so anschließend an, was ihr beide gesagt habt. Meine Schwester ist vor ein paar Jahren gestorben, und auf dem Weg, um sie so aufgebahrt zu sehen, kam dieses You're beautiful like diamonds in the sky. Und ich habe so einen ähnlichen Hintergrund. Ich habe irgendwie so also mit Glauben sehr schlechte Erfahrungen gemacht und finde das nicht so ein gutes Konzept. Aber irgendwie dachte ich dann so, Physik ist cool. Weil genau so Energieerhaltungsgesetz ist im Prinzip ein bisschen ähnlich, was du gesagt hast. Kann ich mir, also klar, mit so Zeitraffer ein paar Millionen Jahre oder so, aber irgendwie letzten Endes vielleicht ist meine Schwester ja doch irgendwann so ein Diamond in the Sky oder einfach, ja, es geht so weiter oder einen Berg. So.
Ja, für deine Schwester Diamond in the Sky. Ja.
glaube, was oft so eine logische Lücke ist, wenn man über das Thema nachdenkt, dass quasi Leben und Tod, weil sie einander bedingen, die größte Barriere darstellen in unserem Dasein, in unserer Existenz. Und wenn man quasi annimmt, dass unsere, sozusagen unser Leben, unsere Existenz an unsere Wahrnehmung, an unsere phänomenologische Wahrnehmung gebunden ist, dann benutzt man ja auch diese Instrumente, um über den Tod nachzudenken und auch im Trauerprozess. Also den erlebe ich ja auch durch meine Wahrnehmung. Aber ich bin mir recht sicher, dass wenn wir sterben, dass dann diese Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht mehr da sind und dass, wenn immer von einer anderen Existenz gesprochen wird, man kann die, glaube ich, absolut nicht fassen und bewerten im Leben, weil das so eine andere Dimension ist, dass man das auch nicht in so gut und schlecht und schön und schlecht und bla so einordnen kann. Und ich glaube, das ist immer total schwierig. Wenn man sich das vor Augen führt, dann kann man das ja auch nutzen, glaube ich. Ich war noch selber nicht so in der Situation, aber wenn man sich dessen bewusst ist, auch wenn quasi andere sterben, darüber nachzudenken, wie quasi die eigene Wahrnehmung da auch mit reinspielt und des eigenen Lebens, weil auch was du vorhin über alternative Bestattungen und so gesagt hast, ich nehme das, habe ich auch mal das Gefühl, dass eher so die Leere, die in dem sozialen Kreis ist, quasi betrauert wird, wie das irgendwie das Leben gefeiert wird, wie an anderen Orten auf der Welt oder so. Und dass dieses Wahrnehmungsloch, diese Differenz nicht so krass mitgedacht wird. Weil ich glaube jetzt auch nicht, dass da sowas kommt, aber auch wie du, ich bin so down für alles. Und wenn da noch was ist, was irgendwie nice ist und cool ist, was ja auch eine Wahrnehmungsform ist, dann her damit so. Aber ja, man kann es halt nicht wissen im Endeffekt. Und deswegen dreht man sich dann, glaube ich, auch irgendwann in so einem Kreis, wenn man über das Thema nachdenkt, weil man irgendwo auch nicht drüber nachdenken kann, weil es eben an die Wahrnehmungsform gebunden ist.
Ja, danke. Also auch dazu, ne? Wir sind hier, ist meine Wahrnehmung eine relativ homogene Masse vielleicht auch. Also wie ist das beim jüdischen, muslimischen, hinduistischen Glauben? Die würden jetzt komplett was anderes sagen oder vielleicht gibt es hier auch gerade jemanden, die das sagen wollen würde, aber vielleicht nicht sich traut, weil wir gerade schon so agnostisch atheistisch reden oder so. Ja.
Genau, ich wollte dazu nur sagen, also ja, ich fand das voll cool, was du gesagt hast. Und trotz allem, ob man es jetzt weiß oder nicht und man kann es ja gar nicht fassen, glaube ich, dass es bei der Verarbeitung helfen kann. Mein Papa, der ist vor 2 Wochen gestorben und auf der Trauerfeier, da waren seine Freunde aus dem Schachclub, also er hat ultra gerne Schach gespielt und die haben gesagt, dass sie sich gerade vorstellen, wie er mit einem anderen, der aus dem Club auch schon verstorben ist, sich jetzt gerade zu einer Partie Schach wohl trifft. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, ist komplett egal, aber in dem Moment musste ich kurz aufhören mit Weinen und musste schmunzeln und ich glaube, das kann helfen.
Total.
Ja.
Und alles, was helfen kann, ist gut. Also, ja. Danke auch fürs Teilen. Ja, nochmal vielleicht mit Mikro, bitte.
Gibt es hier noch jemanden, der sich auf seinen, ihren Tod freut?
Mhm. Wolltest du so eine Wortmeldung, reicht das? Eine Handzeichen? Oder, ja?
Ich will mal von anderen Leuten hören.
Okay.
Ich wollte mal von anderen Leuten hören, genau. Ich habe jetzt gerade schon meinen Nachbar gefragt, aber ich wollte auch noch andere Leute hören.
Ja, da gibt es eine Reaktion. Ist das eine Reaktion von dir? Mhm.
Ich finde die Frage voll spannend. Dankeschön dafür. Und ich glaube, ich finde sie so spannend, weil der Tod tatsächlich eine Bewusstseinserfahrung ist, die wir alle Menschen noch miteinander teilen, bevor wir dann vielleicht unser Bewusstsein mal ins Internet hochladen. Und das finde ich spannend, weil wir reden hier über kulturelle Unterschiede und wie wird in anderen Kulturen Tod erlebt. Aber wir haben auch über phänomenologische Erfahrungen geredet. Der Prozess des Sterbens, den machen wir alle durch. Und das finde ich spannend, so als das Verbindende. Und deswegen freue ich mich darauf, diesen letzten Trip, diese letzte Erfahrung zu haben, weil das verbindet uns hier alle gerade irgendwie und das ist irgendwie ganz spannend tatsächlich. Ja. Also danke für die Frage.
Wer würde denn hier im Raum gerne unsterblich sein? Einfach mal Hände hoch.
Das war
Gibt es nicht so viele, aber ein paar? Ja, wir werden so richtig philosophisch gerade, aber ja.
Leben ist schön. Ich glaube nicht an Leben nach dem Tod. Deswegen, wenn ich sterbe, sterbe ich. Und solange ich lebe, kann ich was tun und genießen und Leben verbessern von mich und anderen. Deswegen, ja, ewig leben ist schön. Also es ist nicht sehr komplizierte Frage für mich eigentlich.
Also ich mache jetzt noch eine letzte, ich sehe dich noch, eine letzte und dann wir haben nur noch 20 Minuten und dann geht das Leben weiter mit einem weiteren Talk, aber das, genau.
Ja, ich finde zu dem Thema Unsterblichkeit, Billie Eilish hat tatsächlich auch ein Lied gemacht, Everybody Dies, und ich finde, sie sagt halt auch bei einer Stelle, du wirst halt alle Menschen, die du liebst, sterben sehen. So, ne? Also was ist das für ein Leben, wenn irgendwann alle, die du liebst, quasi sterben. Ne? Das ist ja das. Eigentlich will man ja am liebsten, bevor alle, die man liebt, ne, will man selber dann tot sein, damit man das nicht miterleben muss. Das finde ich halt bei diesem Unsterblichkeitsding. Deswegen würde ich es nicht wollen, weil ne, dann würde man wirklich alle, die man liebt, quasi sehen, ja, wie sie sterben oder miterleben. Und deswegen wäre das für mich persönlich halt, ja, was, womit ich nicht umgehen könnte.
Ja. Danke für all die Sachen, die gesagt werden. Ich mache jetzt nochmal so, weil das ist mir auch wichtig, dass ihr empowert, also hoffentlich seid ihr es jetzt schon ein bisschen rausgeht und dass ich so ein bisschen über Rechte und Pflichten und was du quasi alles machen kannst, bevor du stirbst, wenn du das regeln möchtest. Ja? Denn wir leben halt, also ich lebe in Deutschland und da gibt es eben bestimmte Dinge, die gesetzlich feststehen momentan noch. Zum Beispiel, dass Verstorbene innerhalb einer bestimmten Frist in die Leichenhalle gebracht werden. Und da kann ich zu sagen, das wurde auch vorhin schon mal benannt, die Aufbahrung, die du vielleicht so schon mal gehört hast von früher, dass vielleicht, wenn das möglich ist, dir das Recht rauszunehmen, zu sagen, nee, ich rufe jetzt nicht sofort alle an und sage jetzt ab die Abholung, sondern warum nicht mit dem verstorbenen Körper oder mit dem, ja, also mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten da noch Zeit zu verbringen und einfach auch vielleicht zu schauen, was macht das mit mir, was für Veränderungen sehe ich gerade in mir oder auch im Außen, und da sich das Recht rauszunehmen und auch da gerne die BestatterInnen mit einbeziehen, zu sagen, nee, ich würde gerne noch ein paar Stunden damit verbringen. Es ist gerade vielleicht auch so ein heißer Tag wie diesen. Können wir da so ein paar Coolpacks zu machen und dann so dabei sein, wirklich, und da die Zeit sich zu nehmen. Also das Wichtigste ist einfach eigentlich in dieser existenziellen Endlichkeit, sich da aber in dem Moment die Zeit zu nehmen. Das ist auch dein Recht, dass du Zeit hast. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich, aber du hast eigentlich Recht darauf, Zeit zu verbringen. Problematisch ist oder schade ist irgendwie, dass die meisten Menschen sich eigentlich wünschen, zu Hause zu sterben, aber die meisten Menschen sterben im Krankenhaus, im Pflegeheim oder in Hospizen. Aber auch da kannst du dir rausnehmen zu sagen, ich möchte jetzt gerade noch Zeit mit der Person verbringen. Blöderweise leben wir in einem sehr, finde ich, schwierigen System, wo Gesundheitssystem, soziales System irgendwie im Abbau ist, wo also es an Pflegekräften und Leuten fehlt und deswegen sind die gestresst und wollen irgendwie, dass das Zimmer schnell frei wird oder sowas. Aber da dir da hoffentlich eine gute Unterstützung zu holen, zu sagen, nee, ich möchte noch ein bisschen Zeit haben. Verstorbene dürfen nur in zugelassenen Fahrzeugen transportiert werden, also in so zugelassenen, die sind jetzt nicht mehr zugelassen, aber es war mal zugelassen, in so einem Transport. Aber auch da gibt es wirklich interessant, einen Oldenburger Künstler, der hat jetzt ein Lastenrad als Leichentransport entwickelt. Und in diesen Artikeln, die ich gelesen habe, gibt es auch schon eine Bestatterin, die irgendwie damit hantiert. Und ich frage mich, wie können die das handeln, dass das zugelassen ist? Weil Deutschland kann da echt so auch pain in the ass sein mit so, ja, was ist erlaubt. Aber ich finde das cool, ne? Also ich finde das cool. Warum nicht das auch wieder, kennt ihr vielleicht auch im Straßenverkehr, dann seht ihr so einen dunklen Wagen, alles ist zugetönt und irgendwie ist ein massives Auto mit komischen Gardinen davor. Also ich finde die komisch. Und warum nicht vielleicht auch auf dem Lastenrad? Das ist ökologischer, man hat irgendwie vielleicht auch mehr Teil, man sieht es mehr, es wird wieder sichtbarer. Also ich bin da pro Lastenrad, muss ich sagen, aus vielen verschiedenen Aspekten. Dann gibt es gerade noch einen Friedhofszwang, der wird aber hart diskutiert. Die Kirche ist da ein krasses Keil darin, ich finde es nicht so gut. Es gab halt mal den Friedhofszwang, um auch historisch gesehen, um zu sagen, es gibt halt bestimmte Orte, wo Menschen beerdigt werden, aber das wird jetzt auch mehr und mehr aufgelockert. Zum Beispiel in Bremen, Bundesland Bremen, habe ich gehört, kann man quasi schon die Urne in dem eigenen Garten beerdigen, aber nur, wenn alle anliegenden NachbarInnen dafür einverstanden sind. Und das ist ja auch wieder ein Klassismusthema. Wer hat in Bremen einen Garten und eine coole Nachbarschaft, die sagt so, yo, kein Problem, hey, wir kommen vielleicht noch dazu und machen noch eine schöne Magnolie drauf. Jetzt überspitzt gesagt, ne, aber so. Und ja, das ist also noch gerade ein Recht und genau. Und dann gibt es die Gestaltung des Grabes, ist je nach der jeweiligen Friedhofsordnung geregelt. Und da gibt es halt auch, haben wir unsere Lieblingsfriedhöfe in Berlin, also wir als BestatterInnen von Thanatos, dass da Friedhöfe sind, die halt ein bisschen lockerer sind. Da braucht man nicht dieses schwere Granitgrab. Oder da können wir halt zum Beispiel auch mal die Möglichkeit haben, die Urne selbst zu tragen bis zum Loch. Oder da ist es halt okay, wenn irgendwie Diamonds in the Sky irgendwie in der Kapelle gespielt werden oder ja, halt anders damit umgegangen wird. Genau. Das sage ich dir gleich. Einfach, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Stahnsdorf ist zum Beispiel ein schöner Friedhof, der ist fast wie so ein Wald, aber es ist ein Friedhof und die sind irgendwie entspannt. Aber ich will hier auch keine Werbung machen. Oder vielleicht doch. Also, weil es auch cool ist, dass ihr halt Freiheiten bekommt. Ne? Und es ist schön, wenn Menschen cool miteinander sind. Genau. Und deswegen ist es, kannst du, wenn du, bevor du stirbst, sowas machen wie eine Bestattungsvollmacht. Dass du also verfügst, wer dich bestattet. Das heißt, du suchst dir vielleicht bestenfalls schon eine Bestatterin aus oder machst eine Bestattungsvollmacht, indem du persönlich eben die nahen Beziehungen angibst. Im Falle des Todes, wer sich darum kümmert, weil du hast vielleicht auch das Gefühl, dass deine Herkunftsfamilie, die dann dafür rechtens wäre, nicht unbedingt dich bestatten soll. Und dann schreibst du sowas hin, das habe ich jetzt auch schon neulich gehört, so, dann schreibst du hin, ja, Schatzi soll mich bestatten. Und wer ist Schatzi, ne? Also es kann, das ist dann eine Auslegungssache. Aber da könnte man was machen. Ich überspringe mal das alles. Du kannst auch schauen, dass du halt, es gibt ein relativ rigides Zeitmanagement auf den jeweiligen Friedhöfen, dass du dir halt rausnimmst, dass deine Feier nicht so 20 oder 30 Minuten sind, sondern eher 45 oder 60 Minuten. Das hat natürlich dann auch wieder einen monetären Wert, aber dass du dir einfach sagst, so nee, ich möchte Raum haben und das soll nicht direkt anschließend schon der nächste Bestatter an der Tür klopfen und sagen, so, du musst jetzt hier raus, sondern dass du das vielleicht auch dir Zeit nimmst dafür. Und dass du überlegst, wie ist die Raumgestaltung? Welche Musik nehme ich? Welche Blumen? Wer soll reden? Welche Erinnerungen passen dazu? Da eben, wie gesagt, da gibt es eben so ein paar Fragen, die du haben kannst, die dir helfen. Dann gibt es auch sowas, was ich wichtig finde, ist der Organspendeausweis. Also der Organspendeausweis ist eben dazu da, Organe zu spenden. Dein ganzer Körper ist wie so eine Ersatzteilfabrik. Also du kannst einfach alles Mögliche spenden, von eben deiner Hornhaut über die Gehörknöchelchen oder Knochenmark oder die Blutgefäße. Da gibt es so viel und vor allen Dingen gibt es in Deutschland, also Deutschland ist in einer Organisation namens Eurotransplant, das sind mehrere Staaten mit eingefasst und die quasi sich auch Organe tauschen und Und Deutschland ist im Importland, also Deutschland braucht Organe und importiert eher. Und es ist auch die Frage jetzt auch bezüglich des globalen Südens, was wir damit machen, wenn wir halt nicht unsere Organe spenden, weil es dann sowas gibt wie einen illegalen Markt, um Organe zu bekommen. Wenn du halt dann das Geld hast, dann kannst du dir deine Niere holen. Und so der größte Bedarf ist eben bei Nieren, Leber, Herz, Lunge und Bauchspeicheldrüse. Und genau, es gibt halt viel mehr auf der Warteliste, also es gibt richtig viele, über 10.000 auf der Warteliste aktuell. Und jeder dritte Mensch stirbt in Deutschland daran, dass er halt oder sie das Organ nicht rechtzeitig bekommt. Und das muss man jetzt nur von Deutschland gucken, wie es in anderen Ländern ist, die halt nicht Importland sind oder die halt nicht das haben, so dass sie sich das organisieren können. Genau, und daher, es gab halt einen Skandal, es gab vor Jahren einen Skandal und daher ist das dann rapide heruntergegangen, die Organspende. Und ihr wisst es vielleicht oder du weißt es, dass zum Beispiel Länder wie Österreich das so machen, dass wenn du aktiv ablehnst, dass du dann halt kein Organspenderin bist. Und das ist gerade auch in Diskussion. Seid ihr pro Organspende oder gegen? Ja, also ihr könnt euch hier eure Organspendeausweis holen, aber es reicht auch, dass du deine Nächsten informierst, oder es ist auch gut, dass du deine Nächsten informierst und dass aber auch sowas dabei hast, ist super, weil wieder zum Thema Gesundheitssystem, es ist sehr knackig auf den Stationen, Leute handeln dann manchmal eher aus, okay, haben wir gerade keine Zeit, wissen nicht, ob das Organspende, okay, dann geben wir keine Organspende. Und das, anstatt das zu klären, das eigentlich zu initiieren, ist eben schwierig, weil auch du musst, um potenzielle Organspenderin zu sein, musst du einen ziemlich genauen Tod haben. Also es muss ein Hirntod passiert sein und dann wird das von zwei unabhängigen ÄrztInnen kontrolliert und so. Und das, also so einen idealen Hirntod haben auch nicht so viele. Also ideal jetzt im Sinne des Organspendens. Genau. Dann gibt es sowas wie Körperspende. Das heißt, du kannst dich an ein anatomisches Institut wenden oder eine Universität in der Nähe und kannst mal fragen, ey, wollt ihr meinen Körper haben, wenn ich sterbe? Und das ist dann ein Vermächtnis und kein Vertrag, das kannst du jederzeit wieder auflösen. Und dann kannst du halt überlegen, möchtest du deinen Körper geben für medizinische Zwecke, um zum Beispiel zu lernen für Studierende, wie kann man, wie kann man da dran operieren? Hat das schon mal jemand erlebt und war Studentin oder sowas davon? Magst du davon was erzählen oder eher nicht? Weil einfach so mal, ne, du musstest das ja lernen so. Wie war das für dich, wenn du das kurz erzählen magst?
Also das gehört ja zu jedem Medizinstudium dazu. Bei uns war das relativ kompakt. Wir hatten ein Semester lang jeden Tag ungefähr 6 Stunden den sogenannten PrEP-Kurs. Das heißt, man ist dann in einem Raum, wo... Bei uns war das ein ziemlich großer Raum, bestimmt 20, 30 Leichen dann lagen und wir waren immer in 8er-Gruppen, also immer 8 Leute an einem Körper. 2 sind oben am Kopf und gucken halt da sich die ganzen Nerven an. 2 sind an den Armen, schauen halt da alle Nervenblutgefäße. Man zeigt sich dann halt immer alles, was man sozusagen an dem Tag präpariert hat. Die anderen beim Bauch und die nächsten 2 dann bei den Beinen. Und ja, das war ein sehr intensives Semester auf jeden Fall, aber ich glaube, dass das schon unglaublich wichtig ist. Also ich fand das sehr krass und anstrengend, weil... ja, ich fand das emotional auch sehr anstrengend. Ich glaube, es gab da Leute, die das weniger anstrengend fanden. Aber ich glaube, dass das total wichtig ist, um den Körper wirklich so gut auch wirklich kennenzulernen. Und ich glaube, wir waren bei uns in der Uni auch in einer luxuriösen Situation, dass wir das alle machen konnten. Es gibt auch Unis, wo es weniger Körperspenden gibt. Und da findet so ein Kurs dann gar nicht in dem Rahmen statt oder viel, viel mehr Studenten auf einen Körper. Und bei uns gab es eine sehr schöne Zeremonie. Wir haben halt nach diesem Semester dann gemeinsam eine Bestattung organisiert, wo auch die ganzen Angehörigen kamen. Also das war irgendwie sehr gut gemacht und ich glaube, deswegen gab es auch genug Körperspenden. In Köln war das.
Ja, danke für deinen Eindruck. Und genau, es braucht halt Körper, damit wir davon lernen können und das kannst du dir halt auch überlegen, ob du das machen möchtest. Ich habe zum Beispiel so, kleiner Funfact von meinem Leben, ich habe hier ein Recyclingzeichen mir hintätowiert, weil ich das total witzig fände, die Vorstellung, dass Studierende Humor haben, dann, wenn ich sterbe. Und dass ich dann so aufgemacht werde und dann ist dann so ein Recyclingzeichen. Ich finde es irgendwie witzig. Also ich das Also das ist meine Art von Humor. Und dass ich so ein Lacher auf der anderen Seite dann bekomme, ist noch nachträglich, obwohl die mich nicht kennen. Und da gibt es die Problematik, also das ist halt teilweise auch nochmal interessant, weil dann wird Teile der Bestattung wird finanziert, aber du hast den Körper für die Zugehörigen, du hast dann die Körper teilweise mehrere Jahre nicht, weil der Körper wird dann in Chemikalien eingelegt und dann wird er zur Präparationskurs, also der PrEP-Kurs, wird er dann freigegeben und dann dauert das halt auch so seine Zeit. Und also es gibt auch manchmal so viel Interesse, vielleicht auch, weil es finanziell schwieriger wird momentan, dass Leute sagen, es gibt so viele Körper, ich habe da jetzt, dass du musst über 50 sein, aber ich habe mich auch gefragt, ob das ein Teil eines Schutzes ist sozusagen, weil die Studis sind sehr jung, dass man sagt, okay, wenn da jetzt dann eine gleichaltrige tote Person liegt, das ist dann halt emotional für so Menschen nicht aushaltbar. Deswegen also, das ist dann auch wieder so eine Hürde. Genau, muss 50 sein. Also jetzt als ich mich informiert habe. Genau, und das ist auch wichtig, du musst einen unversehrten Körper haben, so bestimmte Erkrankungen wie Hepatitis B, C, Tuberkulose, AIDS, das geht nicht, oder Übergewicht, also starkes Übergewicht. Genau, aber Körperspende ist eine Option, mit der du dich befassen kannst. Und dann springen wir noch, weil es sind die letzten 10 Minuten, noch die Patientenverfügung. Wer hat denn eine Patientenverfügung, Patientinnenverfügung? Okay, eine Handvoll. Das ist auch etwas, wenn es um medizinische Fragen geht, ist das sehr sinnvoll, dass du vorher eine Patientinnenverfügung gemacht hast. Aber diese Patientinnenverfügung ist relativ schwer auszufüllen, weil wenn das wenn ich nicht mehr reden kann, dann möchte ich nicht mehr leben. So ein Satz wird nicht gezählt, sondern es muss sehr dezidiert da stehen, in dem Falle möchte ich das, in dem Falle möchte ich das. Aber da gibt es Formulare, die du im Internet findest, um darauf vorzubereiten. Ne? Dann so kann man das ausfüllen in den freien Stellen. Und da kannst du dich einfach auch nochmal am besten mit deiner Ärztin oder Arzt deines Vertrauens oder Menschen auseinandersetzen. Vielleicht macht er nach der Fusion einfach mal so unter den FreundInnenkreis so eine kleine Patientenverfügung-Runde. Und weil ich finde das eigentlich ganz sinnvoll, weil wenn du im medizinischen Fall nicht mehr dich äußern kannst, dann ist die Patientinnenverfügung eine gute Sache. Ne? Also welche Therapie- und Ernährungsabbrüche sollen passieren? Und ich habe auf der Palliativstation selbst erlebt, dass Menschen dann schwer hatten, das auszufüllen, weil bis dahin, und das ist auch wiederum psychisch verständlich, sagen, nee, vielleicht stirbt die Person nicht oder ich habe Schwierigkeiten, darüber zu reden, weil ich will dir nicht sagen, dass sie vielleicht stirbt. Und dabei rate ich dir eben zu sagen, mach das vielleicht eben in einem Moment, wo es dir gerade eigentlich gut geht und du gerade nicht in der körperlichen Krise bist, sondern sagst so, hey, ach, es ist Ostern, ich komme jetzt mit meiner Familie zusammen, machen wir das mal zusammen oder so. Und dann beginnt ein Prozess, das dauert auch manchmal so die Zeit, die das braucht. Genau, und dann gibt es die Vorsorgevollmacht. Die Vorsorgevollmacht ist dann eben auch wichtig, wenn kritische Entscheidungen rasch beschlossen werden müssen. Und das geht dann um so Dinge, zum Beispiel um deine Finanzen, um deine Wohnung, um andere Dinge. Das heißt, es ist nochmal nicht nur, das ist nicht das Medizinische, sondern es ist alles, was dein Leben betrifft. Und deswegen die Vorsorgevollmacht ist eben für die lebenswichtigen Beschlüsse, die sonst eine Person, die vom Gericht entschieden wird, getroffen wird. Und das ist da nochmal viel wichtiger, dass du vielleicht eben bei der Vorsorgevollmacht das mit einer Person beschließt, die dich wirklich nah kennt, die vielleicht deine Werte kennt, die dein Umfeld kennt und gerade sowas wie Banken, wo es dann wirklich auch vielleicht um finanzielle Absicherung geht, so wie bezahle ich meine nächste Miete, dass man das auch vorher mit der Bank auch vielleicht klärt, also gerade Banken, so finanzielle Sachen ist nochmal auch dahin sich wendend. So, das ist sehr viel Information. Das ist jetzt die letzte Information, die ich euch gebe, und zwar Testament schreiben. Das ist eigentlich das am meisten Spaß macht. So, der letzte Wille. Denn, erstens mal, das muss handschriftlich sein. Das heißt, wenn du das per Computer tippst, dann ist es nicht rechtens, sondern es ist handschriftlich. Es muss einen Titel haben, mein letzter Wille oder Testament, ein Datum. Vor- und Nachname am Ende und deine Unterschrift. Und dann kannst du loslegen. Das heißt, du kannst selbst jetzt, wenn du dich inspiriert fühlst, auf den Bierdeckel schreiben. Na gut, Bierdeckel hat nicht so viel Platz. Aber eben irgendwie hinsetzen und schreiben. Und ich finde es einfach schön. Ich habe schon dreimal, glaube ich, meinen letzten Willen geschrieben, weil sich das auch manchmal so ändert, was ich so will. Und ich finde es einfach schön, einerseits meinen Zugehörigen einen Leitfaden zu geben und das auch abzunehmen, wenn es halt zu einem kritischen, schlimmen Moment kommt, dass ich halt sterbe, obwohl ich halt nicht 80 bin, sondern weil ich dann nur 40 geworden bin. Und da halt einen Leitfaden zu geben und gleichzeitig finde ich es cool zu wissen, hey, dann wird keine Scheißorgel angestimmt, sondern dann wird richtig coole Musik angestimmt, die auch irgendwie, wo ich jetzt schon grinsen muss, weil ich denke, die werden sich denken, ja, das war Marte. Oder ich habe dann halt verfügt, es gibt vegetarisch-veganes Essen und es gibt Fruchtschorlen, weil ich das total, ich mag Fruchtschorlen total. Und dann denke ich mir so, stelle ich mir so eine Fruchtschorlenbar vor und dann habe ich halt auch gesagt, danach bitte gerne feiern und euch vernetzen, weil ich habe so viele verschiedene Gruppen, in denen ich wirke oder also auf jeden Fall in meinem Ist-Zustand. Und es wäre einfach total schön, wenn die sich einander kennenlernen würden, weil eine Bestattung sagt man nicht so schnell ab. Ne? Man sagt so ab, so ein WG-Plenum, ach nee, ich habe doch was anderes vor oder so. Aber eine Bestattung, da kommst du schon auch mal angereist oder so. Und das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung, dass sich alle einander kennen und so romantisiere das auch so, ach, vielleicht verlieben sich dann auch wieder welche und dann ist das so voll schön und dann, dann gibt es da auch Freude in der Trauer und so. Und ja, also ich bestärke dich darin, das zu machen. Und natürlich, wenn es um richtig viel Patte geht, wenn du viel Geld hast, hast du ja vielleicht, ich nicht, dann kannst du das auch noch beim Notar hinterlassen, damit das sozusagen auch safe ist. Ja. Erbe ist übrigens ein richtig großes Thema, ne? Wir Deutschen und das Erbrecht und so. Aber das ist dann wieder ein anderer Workshop. Denn, Punktlandung, ich komme zu meinem Abschluss. Ja, es ist schön, dass du da warst. Ich freue mich total. Ich dachte, es könnte sowas zwischen 20 und 200 sein. Ich glaube, wir sind in einer guten Mitte. Also ich lade dich ein, gerne noch das, was da liegt, mitzunehmen. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Leben.